Block 16, die industrielle Revolution. Sozialpolitischer Hintergrund. Nach der Niederlage Napoleons im Jahre 1815 wurde der Deutsche Bund gegründet, eine lose Verbindung von 39 Staaten, von denen Preußen und Österreich die größten waren. Laut Pulzer führten die revolutionären Ausbrüche in Paris, die weit verbreitete wirtschaftliche Not sowie die Entstehung einer organisierten liberalen Bewegung, die eine Verfassungsreform und einen größeren nationalen Zusammenhalt forderte, zu Revolutionen im Jahr 1848. Nach Barrikaden und Straßenkämpfen gewann die liberale Bewegung die Oberhand und forderte Reformen und eine radikale Demokratisierung, was zur Gründung der Nationalversammlung führte. Die Mitglieder dieses ersten deutschen Parlamentes versuchten, eine Verfassung für ein demokratisches und geeintes Deutschland auszuarbeiten und eine provisorische Regierung zu ernennen. Dieser Versuch, ein geeintes Deutschland auf demokratischer Basis zu gründen, schlug jedoch fehl, und die Nationalversammlung wurde im April 1849 aufgelöst. Daraufhin versuchte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck, die Einheit Deutschlands mit Gewalt zu erreichen. Nach einem Einmarsch in Österreich sowie einem siegreichen Blitzkrieg über Frankreich gelang es ihm, 1870 die deutschen Fürstentümer mit Ausnahme Österreichs unter Wilhelm I. von Preußen zu vereinen. Das preußische Reich, dessen Struktur halbherzig war, da es aus Elementen von Demokratie, begrenzter Monarchie und Autokratie bestand, war für viele eine Enttäuschung. Mangelnde Symbole verhinderten eine kollektive Identifikation und die durch Bismarck geförderte Zersplitterung des Parlamentes, die die autokratische Macht des Kaisers stärkte, führte zur politischen Frustration der Mittelschicht. Gleichzeitig entwickelte sich das Kaiserreich zu einem Industrieriesen, dessen Produktionskapazität zwischen 1870 und 1913 um 800% zunahm. Mosse weist darauf hin, dass die plötzliche Industrialisierung die Menschen der unteren Mittelschicht besonders betraf und in ihrem sozialen Status und Lebensunterhalt bedrohte. Die plötzliche Verlagerung der Bevölkerung vom Land in die Städte und die großen sozialen Umwälzungen führten bei vielen zu einem Gefühl der Isolation und Entfremdung. Kultursoziologischer Hintergrund. Während die Literatur seit dem späten 18. Jahrhundert die Ideen der Aufklärung verbreitete, löste die Französische Revolution in Deutschland unterschiedliche Reaktionen aus, die zur Entwicklung von Klassizismus, Romantik und Jakobinismus führten. Laut der Literaturwissenschaftlerin Inge Stephan waren nur die jakobinischen Autoren von der Französischen Revolution begeistert, erstrebten eine ähnliche revolutionäre Umgestaltung in Deutschland und setzten sich mit sozialen und politischen Missständen auseinander. Die klassische Literaturauffassung dagegen, die von Goethe und Schiller geprägt wurde, lehnte die Französische Revolution ab, befürwortete jedoch auch eine gewisse gesellschaftliche Veränderung, die sie durch die Veredelung der menschlichen Natur zu erreichen suchte. Auch die Schriftsteller der Romantik lehnten die Gewalt der Revolution ab und hofften, eine Veränderung der Gesellschaft von innen heraus zu initiieren. Im Gegensatz zum rationalen Fokus der Aufklärung betonte die Romantik eine emotionale Perspektive und strebte eine Verschmelzung von Kunst und Leben durch Poesie an. Dabei entwickelte sich der anfängliche Optimismus der frühen Romantik zu einer düsteren Perspektive, als die humanistischen Ideale, die die Revolution inspiriert hatten, enttäuscht wurden und die zunehmende Industrialisierung das Erlebnis der Entfremdung verstärkte. Musik Auch der Historiker Peter Jelawitsch verweist auf eine allgemeine Ernüchterung humanistischer Werte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die er auf das Scheitern der Revolution von 1848-49 zurückführt. Und er beschreibt, wie bei der Verbreitung deutscher klassizistischer Ideale die ethischen Werte, die diese inspiriert hatten, ausgelassen wurden. Er verweist dabei auf die klassische Bildung im preußischen Schulsystem, bei deren Umsetzung die anfänglichen sozialen und politischen Anliegen verloren gingen und die ästhetischen Bewegungen, die eine Emanzipation von der bürgerlichen Moral herbeiführen sollten, die jedoch, da diese nicht durch eine humanistische Ethik ersetzt wurde, zu dem völligen Verlust moralischer Bedenken führte. Der Fokus der ästhetischen Bewegungen auf körperliche Schönheit, kombiniert mit einer elitären Haltung und unter dem Einfluss des sozialen Darwinismus, führte zur Entwicklung der Eugenik, der Lehre der biologischen Optimierung menschlichen Erbgutes, die später die Basis für das Rassenhygienegesetz der Nationalsozialisten bildete. Der Verlust der idealistischen Sichtweise wird auch in den Liedertexten der Spätromantik sichtbar. Die Musikwissenschaftlerin Barbara Toczyn beschreibt, wie die Tradition der Wanderliederzyklen 1818 durch die Kompositionen von Konradin Kreutzer initiiert wurden und anschließend die Liederzyklen von Beethoven, Schubert und Schumann prägten. Ursprünglich während musikalischer Soireen im frühen 19. Jahrhundert in privaten Häusern der Mittelklasse aufgeführt, wurden spätere Liederzyklen Teil des Konzertprogramms und standen daher einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung. Das Thema, die einsame Wanderschaft, stand im Mittelpunkt der deutschen Romantik und wurde als Metapher für die Suche der Menschheit nach ihrer verlorenen Einheit auch von Hölderling und Eichendorff verwendet. Veränderungen in Jahreszeit und Landschaft symbolisieren die emotionalen Zustände der Protagonisten. Laut Toczyn zeigen die ursprünglichen Zyklen von Kreutzer die Suche des Wanderers, der nach einem Erlebnis von Verlust zu einem hoffnungsvollen Gefühl der Erneuerung zurückkehrt. Diese positive Wendung fehlt jedoch in spätromantischen Liederzyklen. Der Literaturkritiker Thomas Pfau interpretiert die Texte der Spätromantik als einen Versuch, die Erfahrung des historischen Wandels aus der Perspektive der aufstrebenden Mittelschicht im 18. und 19. Jahrhundert zu vermitteln. Pfau beschreibt, wie die Französische Revolution zu einer plötzlichen Veränderung der sozialen Ordnung führte, aus der die Bourgeoisie als neue Klasse ohne soziale oder kulturelle Referenzpunkte hervorging. Dieser Mangel an sozialer Identität führte zu einem Gefühl der Sehnsucht nach einer verlorenen Vergangenheit, auf das Kulturproduktionen reagierten. Dabei kam es zu der Kreation von imaginären, idealisierten und antimodernen Realitäten, die das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Erinnern befriedigten und ein Gefühl von kultureller Identität schufen. Der Literaturwissenschaftler Jochen Schulte-Sasse beschreibt, wie die populäre Literatur, die aufgrund einer verbesserten Ausbildung und der Weiterentwicklung der Drucktechnologie entstanden war, auf denselben Bedarf reagierte. Die Industrialisierung hatte den Zusammenbruch der traditionellen sozialen Strukturen herbeigeführt und mit dem Verlust der geistlichen Autorität auch die Erosion moralischer Standards gefördert. Die gebildeten Mittelschichten reagierten, indem sie durch Literaturproduktionen eine neue Moral schufen und verbreiteten. Dabei wurde eine imaginäre Rückkehr zum Land und in die Landschaft ermöglicht und eine regressive, antimodernistische Ideologie vermittelt. Musik Mahlers Liederzyklus, der hier als kulturelles Beispiel betrachtet wird, teilt viele dieser Eigenschaften. Wie andere romantische Produktionen versetzt er den Hörer in die Vergangenheit und in die Natur abseits des modernen industrialisierten Lebens. Hier ein Auszug aus dem Lied »Die zwei blauen Augen von meinem Schatz«. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz, die haben mich in die weite Welt geschickt. Da musste ich Abschied nehmen vom allerliebsten Platz. Ich bin ausgegangen in die stille Nacht. Auf der Straße stand ein Lindenbaum, da habe ich zum ersten Mal im Schlaf geruht. Unter dem Lindenbaum, der hat seine Blüten über mich geschneit. Alles, alles, Lieb und Leid und Welt und Traum. Das Lied gehört zu den Kulturproduktionen der Romantik, die die Erfahrung von Entfremdung und sozialer Entwurzelung auszudrücken suchten, die besonders von der männlichen Mittelschicht in Deutschland während des 19. Jahrhunderts empfunden wurde. Die Entfremdung wird durch den Mangel an Klarheit und Spezifität im Text des Liedes deutlich, der den Hörer in eine zeitlose Welt versetzt, entfernt von den zeitgenössischen Erfahrungen. Diese Distanz erschwert auch eine Konfrontation mit den Ereignissen, die den Bezugsverlust verursachten, und die empfundene Sehnsucht nach der verloren gegangenen Verbindung kann nur indirekt durch Metaphern zum Ausdruck gebracht werden. Ein Verarbeiten des Erlebens ist daher nicht möglich, und wie in der Musik deutlich wird, kann die ersehnte Wiedervereinigung nur außerhalb der Lebensrealität, im Tod, gefunden werden. Die Literaturwissenschaftlerin Ann Kaplan beschreibt, wie in bestimmten historischen Momenten ästhetische Formen entstehen, die die Ängste und Fantasien ausdrücken, die durch die Unterdrückung entscheidender historischer Ereignisse entstehen, die nicht verarbeitet wurden. Kaplan spricht dabei von einem traumatischen kulturellen Symptom. Das unterdrückte historische Ereignis ist in diesem Zusammenhang laut V. das Gefühl der sozialen Entfremdung, das die Mittelschicht seit der Französischen Revolution erlebt hat. Ängste und Fantasien, die durch sozialen und gesellschaftlichen Bezugsverlust ausgelöst wurden, werden nur indirekt durch Metaphern zum Ausdruck gebracht. Die Flucht in eine alternative Realität, die dabei ermöglicht wird, erinnert an die dissoziative Symptomatik posttraumatischer Störungen. Der Eindruck eines Verlustes zu sozialen Beziehungen wird laut Collins als mangelnder Zugang zu einem Gewinn an emotionaler Energie erlebt. Die Sehnsucht der romantischen Kulturproduktionen kann so als ein Verlangen nach diesem verlorenen Zugang interpretiert werden. Die passive Haltung des Protagonisten bestätigt diesen Mangel, da emotionale Energie für ein aktives Verhalten notwendig ist. Wie in Teil 1 erwähnt, können laut Chef unverarbeitete Erfahrungen von Scham und Demütigung die Geschlechterverhältnisse negativ beeinflussen. Wie in anderen romantischen Kulturproduktionen sind die Geschlechterrollen in der Lyrik des Liedes vertauscht. Der männliche Protagonist wird als verwundbar, passiv und leidend dargestellt, und die Erzählung findet außerhalb der Realität statt, was an das dissoziative Verhalten erinnert, das als Reaktion auf traumatisierende Ereignisse typisch ist für Frauen, im Gegensatz zur männlichen Kampf- oder Fluchtreaktion. Mosse beschreibt, wie das anhaltende Bedürfnis nach kollektiver Identifikation zu einer Suche nach verlorenen Wurzeln führte, bei der sich verzerrte Vorstellungen entwickelten, die zu der Bildung der völkischen Ideologie beitrugen. Die Beziehung zwischen dem Volk und der einheimischen Landschaft war dabei besonders wichtig und griff die Affinität zur Natur auf, die durch romantische Kulturproduktionen verbreitet wurde. Mosse erklärt, wie sich die völkische Ideologie im Laufe der Zeit weiterentwickelte, um rassistische Perspektiven mit einzubeziehen und wie diese nach der Niederlage des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Weimarer Republik ausgearbeitet und verbreitet wurden, um dann eine von den Mehrheiten unterstützte politische Basis zu erhalten. Er unterstreicht die Bedeutung von Jugendgruppen, die sich mit 60.000 Mitgliedern vor dem Krieg und 100.000 nach dem Krieg landesweit entwickelt hatten und die Streifzüge in die Natur mit ideologisch motivierten Aktivitäten kombinierten. Da das von vielen empfundene Gefühl der Entfremdung nicht so zum Ausdruck gebracht, anerkannt und dadurch verarbeitet wurde, dass es zu einer Wiederherstellung des kollektiven Identitätsgefühls kam, war das anhaltende emotionale Bedürfnis offen für Missbrauch. Und, wie wir in dem folgenden Blog sehen werden, ermöglichte die Weiterentwicklung rassistischer Ideologien und politischer Ausrichtungen.